So, dann einen schönen guten Morgen auch von mir und danke für die gute Einleitung und den wunderbaren Lobpreis. Steine können übrigens nach dem Gottesdienst hinter dem Büchertisch abgegeben werden. Ja, ich möchte mit euch heute ein paar Gedanken austauschen an die Heiligen in Rosenheim. Und da sitzen sie auch schon, die Heiligen in Rosenheim. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, wenn ihr so angesprochen werdet, beziehungsweise welche Vorstellung ihr davon habt, was denn heilig ist oder wer heilig ist. Dass Gott heilig ist, daran haben wir mal gar keinen Zweifel. Da ist alles gut, aber wenn es dann um uns persönlich geht, da gibt es, dann doch teilweise auch Selbstwahrnehmungen, wo wir immer wieder auch gedanklich oder vom Glauben her ins Straucheln kommen. Und die Gedanken, die Gott mir ins Herz gegeben hat, betreff der Gemeinde hier in Rosenheim, sind Kämpfe von innen und Kämpfe von außen. Und das überrascht mich jetzt auch gar nicht. Jetzt komme ich ja schon ungefähr 12 Monate hierher und obwohl ich ganz, ganz wenig überhaupt mit der Gemeindeleitung spreche, Sabine sitzt hier, kann das bestätigen, wir haben ganz am Anfang mal miteinander gesprochen, aber ansonsten jetzt sind die Monate vorbeigegangen und ich habe einfach jedes Mal, wenn ich kam, so das weitergegeben, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ich habe in der Zeit gemerkt, wie das Wort umkämpft ist. Es geht immer darum, dass das Wort umkämpft ist. Glaube kommt aus dem Hören von Gottes Wort. Wenn das Wort auf den Weg fällt, wissen wir, Gleichnis vom Sämann, kommen die Vögel des Himmels, pick, 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 weg ist das gute Saatgut. Nichts wächst auf. Fällt es unter die Dornen, wird es von den Dornen erstickt, das Wort bringt keine Frucht. Fällt es auf steinigen Boden, kann es keine Wurzeln treiben, die Pflanze verkümmert, sie kann nicht aufwachsen. Fällt es auf guten, fruchtbaren Boden, dann bringt das Wort 30, 60 und 100-fältig Frucht. Ein jeder von uns kann nun auf sein eigenes Leben gucken und kann sehen, was an Frucht da ist. Ist es 30, 60 oder 100-fältig oder ist es einfältig oder ist es gar nichts? Und ich bin nicht der Fruchtinspektor, der nachguckt, was an Früchten da ist, sondern das macht der Heilige Geist. Meine Aufgabe ist, euch dabei zu helfen, dass ihr das Wort empfangt, und dass das Wort in euch bleibt und dass das Wort Frucht bringt. Dazu braucht das Wort oder dieses Saatgut von Gottes Wort, es muss begossen werden, wie im Natürlichen auch, und es braucht Licht. Und es geht darum, dass wir erkennen, um uns richtig auszurichten für das, was Gott mit uns tun möchte, mit jedem Einzelnen, aber auch mit der Gemeinde, dass wir die Zeit verstehen, in der wir leben. Und deshalb die Unterüberschrift, dies tut als solche, die die Zeit erkennen. Das ist aus Römer 13, Vers 11 bis 12. Dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist. So manchmal weiß ich nicht zurecht, worauf wir warten. Die Stunde ist schon da, dass sie aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Waffen braucht man, wenn man in den Kampf geht. Waffen sind also keine Ziergeräte, die man für Festgottesdienste anlegt, sondern Waffen braucht man, wenn man in den Kampf geht. Und wenn es die Waffen des Lichts sind, dann ist offenbar, dass es darum geht, die Werke der Finsternis zu zerstören. Im 1. Johannes heißt es irgendwo, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, um die Werke des Satans zu zerstören. Manche heutzutage, die sitzen in sogenannten bibelgläubigen Gemeinden, aber sie haben sich von der Vorstellung, die in der Bibel sehr wohl verankert ist, sie haben sich von der Vorstellung oder von der Wahrheit verabschiedet, dass es einen Satan gibt. Und deswegen sind sie völlig schutzlos bei Angriffen und sie wissen gar nicht, was geschieht und was um sie herum geschieht. Und sie wissen auch gar nicht, was sie dagegen unternehmen könnten oder sollten oder sogar müssten, um den einen oder anderen Angriff abzuwehren. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Im Griechischen gibt es ja unterschiedliche Begrifflichkeiten für Zeit. Da ist einmal Chronos, daher Chronologie, Chronik und so weiter. Das ist der Ablauf der Zeit oder die Aneinanderreihung von Zeitpunkten. Und dann gibt es den Begriff Kairos. Das ist also ein besonderer, zum Beispiel, wenn es im Neuen Testament heißt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist also ein bestimmter Zeitpunkt und der beschreibt eine günstige Gelegenheit. Kairos beinhaltet aber nicht nur die Günstigkeit des Zeitpunktes, sondern die Notwendigkeit, die vorliegende Aufgabe zu einer bestimmten Zeit zu erledigen. Ein Kairos kommt nicht noch einmal. So, das heißt, wir können in unserem Leben als Einzelne, aber auch als Gemeinde, wir können einen Kairos verschlafen. Wir stehen gerade in Gefahr, einen Kairos zu verschlafen, weil wir uns mit falschen Dingen beschäftigen, manche von uns. Wir müssen uns mit dem beschäftigen, was der Herr uns aufgetragen hat, sonst laufen wir am Ziel vorbei. So wie wir gerade gehört haben, ich lese es nochmal, Epheser 5, Vers 15, kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse, darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott, heißt es im Buch der Sprüche. Ja. Und der Tor spricht noch so manch anderes in seinem Herzen. Wenn es darum geht, über die geistliche Einschätzung einer Situation zu beurteilen. Aber zunächst mal zu dem Thema heute. Was dazu passt, es ist alles eingepackt in ein Gesamtthema. Und mir war es wichtig klarzustellen, ein bisschen heilig gibt es nicht. Okay? Und das Neue wie auch das Alte Testament ist eigentlich da völlig klar. Und ich werde mich hier auch nicht sehr lange aufhalten bei diesem Gedanken. Heilig heißt von der Bedeutung her und von dem, wie es im Alten und Neuen Testament gebraucht wird, abgesondert für den Herrn. Abgesondert für die Zwecke des Herrn. Ich weiß nicht, was meine Vorprediger gepredigt haben, wie ich gerade eben erfahren habe, dass es schon zwei Predigten gegeben hat, aber das macht ja auch gar nichts. Ich muss das auch gar nicht wissen, sondern will da mit euch durchgehen, um erstmal aufzuzeigen, dass Heiligung oder woher kommt Heiligung und wer bewirkt Heiligung? Das sind manche von euch gewesen, da schreibt Paulus über Betrüger, Sünder in jeglicher Farbe und Kategorie. Das sind manche von euch gewesen, schreibt er. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch durch, okay, das ist ein Schlüsselwort, durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Also da wird mit einem Satz gesagt, wie diese Heiligung geschehen ist, dass diese Heiligung einhergeht mit der Rechtfertigung oder Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, manche missverstehen diesen neutestamentlichen Ausdruck, mit Gerechtigkeit ist nicht gemeint die gute Mutter zu Hause, die den Kuchen in genau 12 gleich große Stücke schneidet. Okay? Die Mutter ist gerecht. Das ist hier nicht gemeint, sondern Gerechtigkeit in der Bibel meint der rechte, angenehme Stand vor Gott. Du bist gerecht gesprochen, ein Gerechter vor Gott, im rechten Stand vor Gott. Und weiter, denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Die Rede ist hier von Jesus. Wir sind ja geschaffen in ihm, durch ihn, zu ihm hin, wie es das Neue Testament sagt, der, der heiligt, als auch die, die geheiligt werden. Auch hier ist wieder völlig eindeutig, wer die Heiligung durchführt und vornimmt und auch, dass wir geheiligt werden. Natürlich kann man sich diese Heiligung, die der Herr in uns und mit uns vornimmt, man kann sich diese Heiligung hingeben oder man kann sich diese Heiligung entziehen. Man kann diese Heiligung abwehren oder versuchen, diese Heiligung eben nicht mit diesem Heiligungsprozess, in den Gott uns hineinstellt, konform zu gehen, sondern man arbeitet nicht mit dem Herrn zusammen. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Unsere Heiligkeit reicht für den Himmel. Okay? Dann reicht sie auch für die Gemeinde. Amen. Dann sollte sie auch bei unserer Selbstbeurteilung reichen. Also es geht nicht um deinen Stand der Heiligkeit. Wahrscheinlich geht es eher um deinen Stand der Willigkeit. Jesaja Kapitel 1, Vers 18, da heißt es, wenn ihr willig und gehorsam seid, werdet ihr das Gute des Landes essen. Und da gibt es eben zwei Gruppen oder sogar drei. Die einen, die sind willig, ich bin dabei, aber sie sind nicht gehorsam. Also dann sind sie doch nicht dabei. Die anderen sind zwar nicht willig, aber sie sind gehorsam. Man weiß noch nicht so ganz genau, was schlimmer ist. Ne? Beides ist schlimm. Denn sie beide essen ja nicht das Gute des Landes, weil der Herr ja sagt, wenn ihr willig und gehorsam seid, werdet ihr das Gute des Landes essen. Wenn du in deinem persönlichen Leben nicht erlebst, dass du das Gute des Landes isst, dann könnte das die Ursache dafür sein. Entweder nicht willig oder nicht gehorsam oder beides. Manche sind sehr eifrig und sehr gehorsam und sie sind sehr engagiert, aber sie tun das mit einem nicht hingegebenen Herzen, also nicht willig. Sie streiten die ganze Zeit. Ich denke gerade an verschiedene Situationen, aber eigentlich streiten sie gegen andere Menschen in ihren Gedanken und in ihren Emotionen. Du bist nicht willig, muss ich dir so sagen. Sie machen zwar alles, was getan werden muss, weil sie ja gehorsam sind und weil sie gute Christenmenschen sind, aber in ihrem Herzen sind sie eigentlich nicht frei. Sie tun das nicht mit Freude. Wenn ihr willig und gehorsam seid, werdet ihr das Gute des Landes essen. Amen. Wir sind also geheiligt und für immer für immer vollkommen gemacht. Das heißt, der Grad deiner Heiligkeit, den du, nachdem du von neuem geboren bist, nachdem Jesus in dir Wohnung gemacht hat, das heißt, Gott wohnt in dir, diese Heiligkeit kann nicht überboten werden und wird auch nicht überboten in dem Augenblick, wo du mal deinen Körper verlässt, rausgehst aus deinem Körper und bist dann in der Ewigkeit bei Jesus. Du bist dort nicht heiliger als hier. Einigermaßen erschreckend, oder? Weil wir sehen uns ja nicht als besonders heilig. Gerade mal so, ja, okay. Das ist das, was ich ansprechen möchte, unsere Selbstbeurteilung. Wenn du deinen Sinn erneuern würdest nach Gottes Wort, dann wüsstest du, was Gottes Wort über dich sagt. Und wenn du dann übereinstimmen würdest mit dem, was Gottes Wort über dich sagt, dann hätte Gott die Möglichkeit, dich in das zu verändern, wo er dich eigentlich schon lange sieht. Er sieht dich nämlich als in Christus. Amen. Er sieht dich bereits als geheiligt. Er sieht dich bereits als gerechtfertigt. Er sieht dich bereits als vollkommen gemacht in ihm. Und nur wenn wir damit übereinstimmen, wenn ich jetzt in die Gemeinde hineinfragen würde, wer von euch ist denn bitte demütig? Kann mal jemand die Hand heben? Habe ich schon mal gemacht, ne? Habe ich schon mal hier im Gottesdienst gefragt. Ich sehe noch keine Verbesserung seit dem letzten Mal. Niemand hier möchte demütig sein. Das ist einigermaßen erschreckend und natürlich völlig unbiblisch. Wenn wir nicht mit dem übereinstimmen, was Gottes Wort über uns sagt, dann leben wir in der Lüge, liebe Freunde. Das ist eine Lüge. Und Lüge zerstört dich. Lüge bewirkt vielleicht, dass du in deinem geistigen Leben einem Ziel hinten nachjagst, das du eigentlich von Gottes Sicht aus schon längst erreicht hast. Du bist bereits so, aber du möchtest es immer noch erreichen und du unternimmst allerlei religiöse Anstrengungen, um diesen wunderbaren Stand, der dir da vorgemalt wird und den anscheinend andere in der Gemeinde schon erreicht haben, du streitest und kämpfst dafür, diesen wunderbaren Stand zu erreichen, wo man eine große Nähe mit Gott erlebt, wo Gott durch uns wirkt, wo wir die Gaben des Geistes erleben, wo wir Gebetserhörungen als den Normalfall erleben und nicht als die Ausnahme zweimal im Jahr. Wo uns, wie es Psalm 112 sagt, wo wir uns nicht fürchten vor böser Nachricht. Und böse Nachrichten gibt es inzwischen genug. Mehr als genug. Glücklich der Mensch, der Mann, der im Wort des Herrn zu Hause ist, er fürchtet sich nicht vor böser Nachricht. Sein Herz ist gefestigt in seinem Gott. Amen. Er lebt mit einer geistlichen Sicht, er lebt aus seinem wiedergeborenen Geist heraus und nicht aus seinem Verstand heraus. Unsere Streitigkeiten beginnen da, wo wir anfangen, aus dem Verstand heraus zu argumentieren, anstatt zu sagen, was sagt denn Gottes Wort? Und da, wo wir Uneinigkeit haben bei dem, was Gottes Wort sagt, dann lasst uns das mal zur Seite nehmen und bei dem Wichtigen bleiben, bei dem, wo wir Übereinstimmung haben und wo wir wissen, das ist zentral für die Pläne Gottes in meinem Leben und auch hier mit der Gemeinde. So, das heißt also, heilig abgesondert für Gottes Werk. Und Paulus schreibt hier an den Timotheus, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses. Timotheus übrigens damals Pastor in der Gemeinde in Ephesus. Das ist der zweite Brief von Paulus an Timotheus. Das war die Zeit, als Paulus im Gefängnis saß. Und wenn du den zweiten Timotheusbrief durchliest, dann weißt du, Paulus wusste, das ist das Ende. Er hatte schon vorher viel Verfolgung erlebt, aber er wusste jetzt in Rom im Gefängnis, er wusste, er wird das nicht überleben, sagt er auch so ganz klar in seinem Brief. Und wenn du weißt, Und er schreibt da vom Timotheus, mein Sohn, den ich im Evangelium gezeugt habe. Ich nehme mal an, er hat ihn durch das Evangelium zum Glauben an Jesus geführt. So, er hat ihm das Evangelium gebracht. Timotheus hat gesagt, Jesus, ich will dir nachfolgen, mein Sohn in Christus. Also ein Vater in Christus kann nur jemand sein, der Kinder zeugt in Christus. Okay, sonst ist er kein Vater, sonst ist er ein Mann. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Vorsatz und der Gnade in Christus Jesus. Also hier nochmal ganz deutlich, es ist Gottes Werk, Gottes Absicht, Gottes Berufung. Die Berufung ist heilig, Gott ist heilig, der dich berufen hat mit dem heiligen Ruf. Und er führt dann weiter aus, um dieser Ursache willen, für die Verkündigung des Evangeliums, leide ich dies auch. Aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Ja, Paulus macht hier dem Timotheus, der in einer sehr schwierigen Situation ist, also Nero ist da in Rom, wir wissen, ein verrückter Typ, der massenhaft Christen hat umbringen lassen, auf grausamste Art und Weise. Und Paulus sitzt jetzt da im Gefängnis. In Ephesus hat bereits die Verfolgung begonnen. Wir wissen aus der Kirchengeschichte, der Pastor Timotheus, er war Pastor in Ephesus, er ist später den Märtyrertod gestorben, dort in Ephesus. Aber zu der Zeit war er eben der Hauptpastor. Ephesus hatte eine richtig große Gemeinde von mehreren tausend Mitgliedern. Und Timotheus wusste ganz genau, wenn jetzt die Verfolgung beginnt, und der große Feind war ja die römische Regierung, die dem christlichen Glauben mehr und mehr abwürgen wollte, ersticken wollte. Und Timotheus wusste auch, die Ersten, die dran sind, das sind die Leiter. Und das heißt, er als Pastor wäre sicherlich der Erste, der von den Behörden aufgesucht wird und verhaftet wird. Natürlich auch immer mit dem Ziel, wenn der Hirte weg ist, dann zerstreut sich die Herde. Deswegen betet für eure Gemeindeleitung. Sehr wichtig. Nur so sind wir in der Lage, von der Gemeindeleitung zu empfangen, wenn wir für sie beten. Und so schreibt er dann also, und ich gehe mal hier weiter, das ist jetzt nicht an Timotheus, sondern er schreibt über den Kampf, und ich will noch ein bisschen, ein paar Minuten auf diesen Kampf eingehen, den Paulus hier mit dem Timotheus anspricht. Zuerst mal die Zurüstung für den Kampf. Da gibt es so ein schönes Wort im Prediger, da gibt es allerhand schöne Worte im Prediger. Da heißt zum Beispiel, wenn man die Nase presst, kommt Blut heraus oder sowas. Also das sind ganz praktische Tipps fürs Alltagsleben. Und hier ja auch, wenn das Eisen stumpf geworden ist und niemand die Schneide schleift, so muss man seine Kräfte mehr anstrengen. Jemand, der vielleicht von uns schon mal Holz gehackt hat, der weiß, wie das ist. Wenn die Axt stumpf ist, dann muss man halt härter zuschlagen. Okay? So, deswegen muss man immer wieder an seiner Axt oder an seinem Schwert arbeiten. Und ich hoffe, ich kann da heute Morgen nicht drauf eingehen, dass du weißt, wie du dein Schwert scharf hältst. Okay? Ein Soldat muss sich vorbereiten auf den Kampf. Ein Kampf, das sehen wir jetzt momentan an der Ukraine, jeden Tag vor Augen. Ein Kampf ist keine Übung. Das ist auch kein Spiel. Sondern wenn du nicht vorbereitet bist und nicht achtsam bist, dann bist du eventuell schwer verwundet oder tot. Und liebe Freunde, ich kann es nur auf dieser Ebene euch sagen, was die Ernsthaftigkeit dieser Aussage angeht. Wir sind in keinem Spiel. Satan ist kein Hans Kasper. Und er ist nicht blöd. Jemand, der in der Lage ist, Milliarden von Menschen zu manipulieren und in eine falsche Richtung zu lenken, und das über Jahrhunderte, der hat einigermaßen organisatorische Fähigkeiten und viel Überzeugungskraft, bedauerlicherweise. Deswegen muss das, was der Herr uns gegeben hat, mit einer wesentlich größeren Überzeugungskraft und die Worte, die er uns gegeben hat, von denen Jesus sagt, sie sind Geist und Leben, die müssen wir mit einer viel größeren Eindringlichkeit und Entschlossenheit den Menschen bringen, die derzeit gefangen sind von Satan, um seinen Willen zu tun. Und es gibt nur eine Möglichkeit, sie aus dieser Gefangenschaft zu befreien, wenn nämlich jemand kommt mit dem Wort Gottes. Und liebe Freunde, das ist unsere Aufgabe. Das ist der Kampf, in dem wir stehen und nicht der Kampf, den wir gegeneinander führen. Der ist zu nichts nütze und der ist schädlich und der ist zerstörerisch und der behindert das Werk des Herrn. Und ich könnte weinen über euch tatsächlich. Ich habe ein bisschen was nachgelesen von einem gewissen, ihr seht den Namen hier, Publius Flavius Vegetius Renatus. Wahrscheinlich hat noch keiner von euch bislang diesen Namen gehört. Das ist ein römischer Geschichtsschreiber, aber auch ein Experte in Militärangelegenheiten. Und ich habe mich das Wochenende über etwas beschäftigt mit diesem Mann, hochinteressant. Offensichtlich liest der Präsident Zelensky seine Schriften, denn er hat eine ganze Menge an Prinzipien von diesem Mann umgesetzt. Ich zitiere mal hier aus den vielen, vielen Schriften, die der Publius Flavius Vegetius, meist wird er nur Vegetius genannt, ungefähr 390, 400 nach Christus. Da schreibt er zum Beispiel: Eine Handvoll Männer, die an den Krieg gewöhnt sind, führt zu einem Sieg, während im Gegensatz dazu zahlreiche Armeen aus rohen und undisziplinierten Truppen nur Scharen von Männern sind, die zur Schlachtbank geführt werden. Ich denke sofort an Ukraine, Russland. Eine Armee wird durch Mühen gestärkt und durch Müßiggang entkräftet. Als der Vegetius, sein Buch geschrieben hat über die Auswahl und Ausbildung neuer Soldaten, war die römische Armee in einem schrecklichen Zustand. Wir überlegen, das war also 380 nach Christus. Das Römische Reich stand eigentlich vor dem Verfall oder Zerfall, könnte man sagen, dass es auseinanderbricht. Und er beschreibt die römischen Soldaten zu der Zeit als bequem, verwöhnt, unsportlich, weichlich, untrainiert, faul, die das Soldatensein als lästige Pflicht betrachten. Und deswegen hat er ein Buch verfasst, um die römische Armee wieder auf Vordermann zu bringen. Und er führt da kurz aus, dass am besten für die Armee eigentlich die Landbevölkerung geeignet ist, weil die Landbevölkerung, damit sind Bauern gemeint, die Landsleute, ich bin da auf dem Dorf groß geworden, so ich kenne das, was er da schreibt, er sagt, die Landbevölkerung ist gewohnt an extreme Wetterbedingungen, also guckt jetzt auf die Armee, große Hitze, harte körperliche Arbeit und Anstrengung, einfache Lebensbedingungen, sie sind zufrieden mit wenig, sie stellen keine hohen Ansprüche, sie sind gut darin, schwere Lasten zu tragen. Also die Rüstung von seinem römischen Soldaten wog locker 30 bis 40 Kilo. Und dann kamen noch Waffen dazu. Okay? Und da sind die am Tag mehrere Dutzend Kilometer marschiert. Also die Jungs, die mussten ordentlich stabil sein. Und wenn ihr das jetzt so hört, gewohnt an Härten, große Hitze, extreme Wetterbedingungen, harte körperliche Arbeit, denkt immer daran, damit seid ihr gemeint, okay? Das ist die Gemeinde. Wir stehen in einem Kampf. Und diesen Kampf führen wir. Denn unser Kampf, heißt es im Epheser Kapitel 6, unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern, und dann wird weiter ausgeführt, zieht an, ihr zieht an, die ganze Waffenrüstung Gottes, nicht Jesus. Okay? Ja, ja, der Herr kämpft für uns, Halleluja, preis dem Herrn, der Herr kämpft für uns. Nein, nicht so ist das gemeint. Wir stehen in einem Kampf. Diesen Kampf kämpft der Herr nicht für uns. In diesem Kampf stehen wir. Wir müssen die Waffenrüstung Gottes anziehen. Wir stehen in diesem Kampf. Und der Feind, der trifft dich, ob du das weißt oder nicht, ob du dich damit beschäftigst oder nicht, ob du damit geistlich übereinstimmst oder nicht. Der Schlag trifft dich. Es ist immer wieder entsetzlich, wenn Menschen unvorbereitet aus dem Leben gerissen werden. Liebe Leute, gute Mütter, gute Väter, hingegebene Gemeindemitglieder, aber sie wussten nichts über den Kampf, in dem wir stehen. Die Landbevölkerung, schreibt er weiter, ist einfach und unkompliziert. Kennst du Leute, die kompliziert sind? Wer von euch arbeitet gerne zusammen mit Menschen, die kompliziert sind? Wahrscheinlich ist dann keiner da heute Morgen. Okay, wunderbar. Das wäre schon mal abgehakt. Sie zeigen nicht so leicht Ermüdungserscheinungen. Sie haben enorme Ausdauer und dann führt er aus und führt aus und führt aus. Und ich will es mal dabei belassen und noch ein Wort mit euch anschauen. Abgesondert für das Werk Gottes. Ist es okay, noch ungefähr 5 Minuten? Nicht, dass bei jemandem der Braten kalt wird oder so. Gut. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 3 bis 6. So, Paulus schreibt hier an den Pastor Timotheus, er weiß, der Timotheus ist in allerhöchster Aufregung, weil er damit rechnet, dass er verhaftet wird. Zum Zweiten rechnet er damit, dass eventuell seine Gemeinde auseinanderfällt. Er hat keine Ahnung, was dann alles so vor sich gehen würde. Und dann schreibt er eben an dem Timotheus Kapitel 1, Vers 7 und 8, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. In diesem textlichen Umfeld klingt das ganz anders, als wenn man das so als Geburtstagsspruch auf die Karte schreibt. Ne? So, der Timotheus, der befürchtet Verfolgung. Und Paulus sagt, Junge, zieh die Socken hoch, Mütze runter und durch. Ja, also Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Paulus ist aber völlig klar mit dem, wie er die Situation beschreibt. Er sagt, ich bin hier im Gefängnis, alle haben mich verlassen. Keiner stand mir bei. Als ich in der Gerichtsverhandlung war, war niemand mehr da. Alle in Asien, und er hat ja viele Gemeinden gegründet, alle in Asien haben mich verlassen. Also das heißt, die Christen haben schon gemerkt, der Wind wird schärfer, die Hitze wird größer, die Kälte nimmt zu, haben wir gerade geredet von den harten Wetterbedingungen, okay. Und es haben sich schon manche vom Acker gemacht, weil sie gesagt haben, okay, ich komme wieder zurück, wenn es ruhiger geworden ist. Ich bin mal bei der Tante in Kassel so lange, okay? Und jetzt in dieser Situation gibt Paulus, und ich komme dann beim nächsten Mal dazu, sofern ich nochmal komme zu euch, ich weiß es nicht, ich habe nichts mit der Gemeindeleitung vereinbart. Er gibt jetzt dem Timotheus 3 unterschiedliche Bilder, wie er sich in diesem Kampf zu verhalten hat, beziehungsweise wie er sich auf diesen Kampf vorzubereiten hat. Und er beginnt damit, nimmt teil an den Leiden als ein guter Streiter oder Soldat Christi Jesu. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Ja, der Herr hat uns angeworben. Jesus ist der Herr der Heerscharen. Wir sind in den Schlachtreihen des lebendigen Gottes eingereiht. Wir sind, so wie Paulus das hier schreibt, wir sind Soldaten. Wir mögen diese militärische Sprache nicht. Oder auf jeden Fall viele von uns mögen diese Sprache nicht. Und deswegen wollen wir uns dann auch nicht mit diesem Bild eins machen. Aber das ist falsch, denn es steht ja da. Und der Kampf ist ja auch da. Und wenn du dich nicht richtig vorbereitest, ein Soldat war ja nicht die ganze Zeit im Kampf. Der war wahrscheinlich viel mehr in der Kaserne als auf dem Schlachtfeld. Aber in der Kaserne, da hat er nicht nur seine Schuhe geputzt, sondern er hat seine Waffen gepflegt. Und das Wichtigste, was er gemacht hat in der Kaserne, war, er hat das Kämpfen geübt. Tricks, Finden, Kampftechniken etc. Denn er wusste ganz genau, wenn er nicht fit ist für den Kampf, dann ist er wahrscheinlich am ersten Tag tot. Damit er dem gefalle, wie gefallen wir denn dem, der uns angeworben hat? Fällt da jemand eine Schriftstelle dazu ein? Ich helfe euch, Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Okay, weiß auch niemand, denn ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Ohne Glauben. Okay, es geht um das Glaubenskapitel, Hebräer Kapitel 11. Da geht es nur um Glauben. Und Glauben heißt, das zu tun, was der Herr uns sagt. Glaube ist nichts anderes als Gehorsam. Es braucht keine besondere geistliche Klimmzüge oder Leistungen, um im Glauben zu wandeln, sondern ich stimme einfach mit dem Wort Gottes überein und tue das, was da steht. Punkt aus. Das ist Glauben. Es ist kein Zustand besonderer geistlicher Errungenschaften oder Reife oder irgendwas. Nimm teil als ein guter Streiter Christi Jesu. Denn der verwickelt sich nicht in die Beschäftigungen des Lebens. Wenn du siehst, dass du zu sehr verwickelt bist in die Beschäftigungen des Lebens, dann musst du deine Prioritäten ändern. Okay? Zweitens, ich habe nicht mehr so viel Zeit, das heißt, ich habe schon überzogen, bitte vergebt mir. Aber auf den Wettkampf möchte ich noch eingehen. Wenn aber jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe denn nach den Regeln gekämpft. Sowieso, im Wettkampf nur einer erhält den Siegeskranz. Das ist nicht der Dritte. Okay? Ja, die Hauptsache, wir sind dabei. Ja und nein. Nein, wir laufen wie solche, die nicht nur den Lauf vollenden wollen, sondern wir laufen wie solche, die den Sieg davontragen wollen. Der Sieg ist bereits gegeben, aber der Sieg erfüllt sich nicht von alleine, wenn niemand da ist, der diesen Sieg umsetzt. Siehe, sagt Gott zum Josua, ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Ach, danke Herr, das ist aber nett von dir, dass du Jericho in meine Hand gegeben hast. Prima, Jungs, wir können Pause machen, der Herr hat Jericho in unsere Hand gegeben. Aber so war es dann eben nicht. Geh hin, sagt dann der Herr, und nimm Jericho ein. Und so ist es auch mit uns. Jeder Boden, jeder Meter, den deine Fußsohle betritt, heißt es im Alten Testament, diesen Boden habe ich in deine Hand gegeben. So, Gott hat uns in die Hand gegeben. Er hat uns die Stadt gegeben. Jetzt geht es trotzdem noch darum, dass wir diese Stadt einnehmen. Und in dieser Stadt gibt es Widerstand. Nicht die bösen Menschen, die sich nicht bekehren wollen, die meine ich nicht. die gibt es auch gar nicht. Sondern ich meine die Mächte und Gewalten, die dem Evangelium entgegenstehen. Und geistlichen Kampf können wir nicht mit natürlichen Mitteln gewinnen. Okay, indem wir mehr Geld irgendwie in unsere Aktionen pumpen oder mehr Manpower oder sonst irgendetwas. Nein, geistlichen Kampf lässt sich nur mit geistlichen Waffen gewinnen. Wettkampf damals war eine, zu der Zeit, als Paulus das an Timotheus schreibt, Timotheus wusste genau, worüber Paulus schreibt. Damals die Kampfschulen, die waren berühmt über das Land hinaus. Und die gab es nicht nur im Römischen Reich, sondern auch bei den Griechen. Und das war, man kann sagen, die damalige Bundesliga oder Formel 1. Also Kampfschule, wenn du das geschafft hast, in die Kampfschule zu kommen, dann warst du bei den Big Boys, okay? So, das waren die Jungs, die es wirklich drauf haben, die kamen in die Kampfschulen. Und die Kampfschulen hatten ständig ihre Spähe unterwegs, um zu gucken, wo ist jemand, den wir in unsere Kampfschulen integrieren könnten. Und das ist das, worüber Paulus hier schreibt. Und das ist das Gleiche wie beim Soldaten, ein Athlet, der bereitet sich sehr gut für den Wettkampf vor. Da gibt es keine McDonald's-Ausflüge, okay, sondern da ist eine disziplinierte Ernährung notwendig, sonstige Disziplin notwendig, damit du dann an dem Tag, wenn der Wettkampf geschieht, dass du dann in Topform bist. Und ich möchte jetzt nochmal um jegliches Leistungsdenken hier auch gleich wieder zu vernichten und das völlig wegzutun. Das ist nicht das, worüber wir heute Morgen sprechen. Es geht nicht um Leistung, sondern es geht darum, dass wir uns zwei Quellen aussetzen. Die eine Quelle ist Gottes Wort. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens, durch das Wort Gottes. Die zweite Quelle ist der Heilige Geist. Gott ist es, der uns heiligt. Es ist der Heilige Geist, der in uns wohnt, der all das möglich macht, dass wir den Willen Gottes tun und tun wollen. So, das ist das, was der Herr von uns erwartet. Eifersüchtig heißt im Jakobus 4, Vers 15, glaube ich, weiß nicht genau, auf jeden Fall im Jakobusbrief. Eifersüchtig ist der Geist, der in uns Wohnung gemacht hat. Gottes Geist ist eifersüchtig, er will uns ganz besitzen. So, er ist derjenige, der dieses wunderbare Werk macht. Und der letzte Bibelvers für heute Vormittag: diese Späher der Kampfschulen, die überall unterwegs waren, der Späher, der heute unterwegs ist, das ist der Herr selbst. Da heißt sie im 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 9, denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Amen. Da wollen wir dazugehören. Lasst uns aufstehen.